dann drücke ich auf Start und sage herzlich willkommen, danke fürs Einschalten zu dieser neuen Folge Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit dem lieben Dennis Feckler zum Thema Facebook Ads und Google Ads. Und das ist wieder eine Folge, wo wir euch versuchen, aus dem Ads Camp 2020 besonders wertvolle Insights mitzugeben, was dort auf der Bühne virtuell erzählt wurde. Und ich freue mich sehr, meinen Freund Dennis heute dabei zu haben. Grüß dich, Dennis.
Hi.
Na, alles wie ist gut? Die Lage in Berlin?
Super. Also jetzt nicht, jetzt regnet's, aber sonst so per se super. Also ich meine, die Leute halten sich ja nicht an die Maskenpflicht, ne? Aber gut, jetzt gibt's eine Diskussion, ob die Maskenpflicht in Geschäften abgeschafft wird in Berlin. Auch Quatsch, aber okay, sonst ist alles gut.
Aber das ist dann so ein Berlin-Thema wahrscheinlich.
Ja, Berlin ist schon irgendwie so speziell. Ich bin ja noch nicht so lange jetzt hier, jetzt erst seit November letzten Jahres. Und ich muss sagen, es ist schon anders als Köln. So, um es mal anders oder vielleicht mit direkteren Worten zu sagen, Köln ist schon besser. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht eigentlich gesagt.
Aber du, ne, du, wir haben uns in Köln kennengelernt und so. Du weißt, bei uns sind die Türen immer offen für Menschen, die gerne zurückkommen, weil sie sich bewusst sind, wie schön Köln dann doch sein kann. Vielleicht nicht optisch, aber...
Doch, optisch, also es ist halt anders, ne? Köln ist halt irgendwie, auch wenn es eine Großstadt ist, ist irgendwie überschaubarer. Also du hast halt quasi, ne, du hast halt quasi einen Kiez. In Berlin hast du halt so 1000 Kieze. So.
Ich sehe jetzt schon auf LinkedIn die Clickbaiting-Kommentare zum Thema Berlin versus Köln und wo was wie schöner ist. Das lassen wir dann auch auf der Plattform. Heute wollen wir sprechen über Facebook-Ads versus Google-Ads. Wir kennen uns schon sehr lange jetzt, Dennis. Und du warst wiederholt dieses Mal auch beim Adscamp am Start. Zuallererst die Frage, wie hat es dir gefallen?
Super. Also ich habe ja jetzt, beziehungsweise ihr wart ja jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich so bei einer Konferenz digital teilgenommen habe. Und ich muss echt sagen, ihr habt das halt extrem gut gemacht. Also es war halt super irgendwie durchorganisiert. Ich fand es halt super charmant, dass ihr so quasi diesen Wohnzimmercharakter noch hattet bei der Moderation und dass auch teilweise Speaker so vor Ort waren. Ich wurde ja auch gefragt und wäre auch sehr gern vor Ort gewesen, habe nur dadurch, dass ich so Asthma belastet bin, auch so ein bisschen Angst gehabt, zu dem Zeitpunkt schon zu reisen. So, aber ansonsten wirklich ein Top-Format. Also ich finde halt ehrlich gesagt, ihr könntet das auch immer remote machen.
Immer remote?
Nee. Ja. Ja, damit kann ich einfacher teilnehmen.
Gucken wir mal, wie es so aussieht. Genau, du warst dieses Jahr zum dritten Mal da. Wir haben uns damals bei deinem vorherigen Job kennengelernt. Du arbeitest jetzt bei Usolutions in Berlin. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also Usolutions, ich sag mal vielleicht ein, zwei Sachen ganz kurz. Usolutions selber ist eine Usability- und UX-Optimierungsagentur. Und das Spannende hier ist, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier bin, wir haben halt nicht nur den Beratungsteil, sondern wir haben halt auch ein eigenes Produkt. Das ist mir immer so ganz wichtig. Ich finde eigentlich eben, ich habe das ja relativ häufig in der Vergangenheit auch so gesagt, schon mal irgendwie, auch wahrscheinlich zu dir schon häufiger. Ich finde eigentlich so Consulting meistens irgendwie schwierig, so reine Consulting-Geschichten, aber so ein eigenes Produkt dabei haben, ist halt auch irgendwie super, ne? Ihr habt ja auch halt nicht nur Consulting, ihr habt ja auch noch eigene Produkte, halt allein schon mit der Konferenz und solchen Sachen. Das gibt immer so, die Kundenberatung, finde ich, ist dann wesentlich so charmanter. Du kannst so auf Augenhöhe miteinander reden und deswegen gefällt es mir halt auch. Und es ist halt ein sehr klein, jetzt mittlerweile auch nicht mehr, jetzt sind wir 35 schon. Also ich habe so irgendwie die Tendenz, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, wachsen immer so die Firmen, auch mitarbeitertechnisch. Vielleicht liegt es an mir.
Es liegt, glaube ich, an deinem Growth-Mindset. Und wir haben uns damals in Köln bei so einer Beratungsgeschichte tatsächlich auch kennengelernt, wo ich deinen ehemaligen Arbeitgeber Homelike geholfen habe, von einer Zwei-Mann-Firma, kleinen Bude-Idee, irgendwie auch größer zu werden, bist dann dazugekommen. Und wir haben uns die letzten Jahre immer wieder ausgetauscht und sind dann auch ins Gespräch gekommen, haben gesagt, ey Dennis, dieses Jahr zum Adscamp, was können wir den Leuten noch bieten, was sie noch nicht kennen? Du hast am englischsprachigen internationalen Tag gesprochen. Und wir haben uns auf ein Thema geeinigt, wo du gesagt hast, da bist du fein mit, weil wir diskutieren eh immer die ganze Zeit darüber. Und das ist das Thema, wie verheiratet man Google Ads und Facebook Ads, welche Möglichkeiten gibt's da? Und das Thema ist ja schon super wichtig, weil das eine ist ein Pull-Kanal, das andere ist ein Push-Kanal. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten, irgendwie die Kanäle miteinander zu verweben. Aber wieso ist es denn jetzt so wichtig, wenn ich Facebook Ads mache. Ja, wir gehen mal von dem Push-Kanal aus, auf der anderen Seite auch den Pull-Kanal oder das, was im Pull-Kanal passiert, zu berücksichtigen.
Ja, das Witzige ist halt irgendwie dieses Thema, ich wollte das echt schon länger irgendwie erzählen, habe es nur nie mit jemandem besprochen, dass ich das mal mache, und dann sind wir da durch Zufall drauf gekommen, weil eigentlich so SEA und halt Social Ads miteinander zu benutzen, ja, es liegt ja irgendwie auf der Hand, aber irgendwie auch nicht. Also meistens sind so zwei separate Kanäle, ne, die Leute nebeneinander laufen lassen. Und es gibt aber so viele Synergiemöglichkeiten auch einfach dazwischen. Ne. Ich habe ja auch mal bei euch was über Cross-Channel-Geschichten erzählt und so Remarketing-Themen. Und es liegt eigentlich total auf der Hand. Ne. Also du kannst ja, ich habe es in einem Vortrag auch gehabt, du kannst halt so gut auch einfach Suchanfragen beeinflussen, wenn du halt versuchst, bestimmte Queries irgendwie zu pushen oder irgendwelche Begriffe halt zu etablieren. Jetzt bei Homelike hatten wir zum Beispiel Löffel fertig als Begriff, also so quasi Dining Ready, das Englische dabei. Und ich verstehe es halt nicht, dass es nicht so viel relevanteres Thema irgendwie ist. Und wenn du das dann noch irgendwie komplett betrachtest, so, ich hatte ja auch schon mal irgendwie was erzählt bei einem anderen Vortrag über halt irgendwie Flywheel und Funnel, was ja ganz oft so Buzzwords sind, die Leuten nicht sagen, und das hört sich nur irgendwie smart an. Tatsächlicherweise stehen da halt so Sachen aber auch hinter, die irgendwie wirklich halt sehr hilfreich sind. Und wenn du das jetzt noch in Relation setzt zu der Synergie ausnutzen, dann kannst du so, du kannst wirklich halt, und deswegen finde ich mittlerweile das Modell von so einem Flywheel halt extrem charmant, weil du baust dir wirklich so ein Rad damit auf, was du quasi immer wieder so anstupst. Und so die Social Ads, also so Facebook zum Beispiel, auch LinkedIn Ads und sowas, die können halt immer wieder das befeuern mit Leuten, die halt so noch gar keinen Kontakt mit dir hatten. Und dann kannst du es immer wieder weiter halt anstupsen und so das Momentum des Rades quasi halten, indem du andere Kanäle halt dazu einsetzt, die das supporten. Also du hast ja gerade gesagt mit Pull und Push, und eigentlich ist das ja total unterschiedlich. Aber bei SEA hast du ja immer nur diesen Touchpoint, zumindest wenn du nicht Display-Ads jetzt machst, die ich mal erstmal so ein bisschen außen vor lasse, erstmal gedanklich. Du musst halt jemanden haben, der etwas sucht, und da musst du halt dann auftauchen zu der Suche. Ob mit Organic oder Paid, jetzt erstmal egal. Und wenn du halt neue Leute haben willst, die halt nicht was Konkretes suchen, dann musst du auf Upper Funnel gehen, was oft sehr schwer ist, weil du brauchst dann Content, musst du halt unendlich viel Gedanken dir machen, Strategie und alles Mögliche. Und hast dann auch sehr viele, die gar nichts halt hinterher abschließen, und meistens können sich Leute das auch irgendwie gedanklich zumindest dann nicht leisten oder verargumentieren bei sich im Unternehmen, dass eine Micro-Conversion auch mitunter halt viel Wert hat, so, weil du hast die Daten ganz oft halt nicht. Aber wenn du es halt so machst, dass du über Social anstößt und dann halt eben retargetest oder halt den Begriff quasi, was auch eine Art Retargeting ist, wo du noch nicht mal die Audience halt hinterhauen müsstest, dann hältst du das Rad halt am Laufen, bis es irgendwann die Leute quasi abspringen oder in der Mitte so des Rades, da ist das Modell nicht so gut wie ein Funnel, muss ich zugeben, halt rausfallen und dann konvertieren, so.
Ja, das Witzige ist ja, dieses Flywheel-Thema kommt immer mehr jetzt, um auch diesem Funnel-Thema irgendwie einen Gegenpol zu setzen und zu sagen, hey, denk nicht irgendwie mono kanalspezifisch, sondern versuch mal irgendwie eine volle Customer Journey irgendwie zu berücksichtigen. Das war auch die Grundlage und der Start deines Talks. Du hast gerade eben schon ein wichtiges Thema gesagt. Die Person, die SEA macht, die muss zum einen wissen, was Facebook Ads tut und umgekehrt. Häufig ist es ja auch die gleiche Person. In meinen Seminaren habe ich sehr häufig die Personengruppe, die sagt, ich mache SEA, ich muss jetzt auf Facebook mitmachen. Und die haben direkt so Berührungsängste, was die Plattformen angeht. Und Facebook und Google funktionieren anders. Facebook ist irgendwie mit der Werbeplattform visuell natürlich eine andere Herausforderung, was Creative dann am Ende angeht. Aber dennoch gibt es ja Impulse oder Ideen, die man aus Search oder auch aus dieser Customer Journey, die vielleicht vor Social liegt, weil Leute anfangen zu suchen, sich zu inspirieren zu lassen, dass man die halt entsprechend irgendwie nutzen kann. Du hast da beim AdsCamp, um diese Customer Journey so ein bisschen einzuordnen, von unterschiedlichen Search Query Types gesprochen. Ja? Ja. Erzähl uns doch mal, was du mit Search Query Types meinst und wie du die so einordnest.
Ja, also es gibt ja, klar, ihr habt jetzt die Folie gerade nicht vor Augen, müsst ihr euch nochmal sonst raussuchen dann in der Präsentation, weil es wirklich, wirklich, also ich habe mir da echt Mühe gegeben, muss ich zugeben, ohne jetzt Werbung für mich selber zu machen, aber ja, guckt euch das wirklich nochmal an, weil, also das ist extrem wichtig, da kann man super viel drauf aufbauen, wenn man die richtig einsetzt. Search Query Type selber sagt erstmal, vielleicht steige ich da ganz kurz ein, sagt erstmal etwas über die Art der Suche aus, über die Art des Intents dieser Suche. So im SEA, ich muss auch zugeben übrigens, um nochmal ganz kurz vielleicht anzuknüpfen, da hast du zuvor gesagt, dass du hast oft Leute drin sitzen, die die beides halt dann irgendwie betreuen, und ganz oft wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass der Facebook-Ads-Manager dann auch irgendwie SEA mitmachen soll. Meine Erfahrung ist tatsächlich, es ist echt einfacher, wenn der SEA-Manager auch Facebook-Ads mitmachen soll, weil das Mindset halt irgendwie so ein bisschen dann im technischeren Kampagnenaufbau und so weiter anders drin ist, und dann ist es einfacher, halt in Facebook-Ads reinzukommen. Deswegen ist da halt mein Tipp irgendwie, vernachlässigt das nicht und lasst euch nicht irgendwie abscheuen, wenn ihr jetzt gerade eben von der Richtung kommt, Facebook-Ads zu SEA und nicht andersrum, sondern versucht wirklich SEA komplett zu verstehen und euch da reinzufuchsen, weil das macht eigentlich auch nochmal ganz viele Sachen in Facebook-Ads halt irgendwie einfacher zu durchdenken, weil irgendwie das Mindset da hilft. Aber gut, zu den Search Query Types zurück. Also es gibt halt verschiedene Arten des Search Intents, also verschiedene Arten von, was der Kunde oder der Nutzer eigentlich sucht, basierend darauf, was er eingegeben hat. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt eingebe, keine Ahnung, Schokolade, Laktoseintoleranzprobleme, weil ich halt laktoseintolerant bin, dann ist mein Intent wahrscheinlich, dass ich eine Schokolade mitunter halt, entweder will ich mich informieren, also es kann informeller halt Search Intent sein, oder, und das ist viel wahrscheinlicher, das ist meine Intention dahinter, dass ich eigentlich gerne eine Schokolade mal wieder essen wollen würde, mich aber nicht traue, weil ich halt laktoseintolerant bin und am liebsten auch eine hätte, die ich essen kann. So, das heißt, ich weiß über so eine Suche von Leuten halt extrem viel darüber, was sie halt wollen, oder kann es zumindest ableiten, wenn ich so ein bisschen logisch drüber nachdenke. Und das ist wirklich viel auch nur so logisch drüber nachdenken, das ist gar nicht dann unendlich viel Erfahrung halt hinterher drin, das kann man ein bisschen auch auswendig lernen und versuchen, den halt über die Suchen drüber halt zu qualifizieren. Also was vielleicht ein bisschen einfacher so erstmal ist, ist, wenn ich so dran denke, wie Lead-Qualifizierung halt funktioniert, also der ganze Bereich Lead-Nurturing. Und ähnlich kann ich das auch machen mit Retargeting über die Ads oder über Content, der halt zu anderen Suchen weiterführt. Mhm. Beispielsweise, wenn ich jetzt nach Schokolade, Laktose, Probleme oder sowas suche und eine Seite halt finde, die mir dann sagt, was die Probleme so sind und wie das entsteht und was so meine Lösung ist, ne? Also ist so typische Content-Geschichte, Nähe, Nutzen, Relevanz halt beispielsweise, und halt dann Pain, Gain und halt Lösung und sowas, und ich dann halt eine Lösung direkt da finde, die überleitet, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich in Zukunft dann nochmal was suchen werde, und zwar irgendwie, laktosefreie Schokolade kaufen oder vielleicht sogar vegane Schokolade kaufen, weil ich dann gelernt habe, ah ja, vegan heißt ja immer laktoseintolerant, oder laktosefrei, sorry. falsch schon gesagt. Guter Gedanke, aber falsch schon gesagt. Und da kann ich die Leute halt mit durch vorqualifizieren. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Ja, und da gibt es halt super viele Search Query Types. Da guckt es euch nochmal auf der Folie an, ja, wenn man benutzen kann.
Natürlich haben nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Folien vor Augen oder waren Teil des Adscamps. Wir erreichen ja hier über den Podcast noch weitaus viel mehr Leute, als die nur beim Adscamp waren. Aber natürlich, diese Folie beziehungsweise auch die Ausgangslage ist ja, ich versuche meine Google Ads erstmal zu clustern, je nachdem, wo diese Person wahrscheinlich gerade in ihrer Kaufentscheidung steht, um dann mit Google-Anzeigen und verschiedenen Methoden die Nutzer auch dann vielleicht besser auf Facebook anzusprechen. Und an der Stelle fangen wir ja an zu überlegen, okay, wir haben diese Keywords geclustert, die buchen wir ein, wir buchen Google-Anzeigen. Die kommen auf meine Seite. Okay, dann brauche ich einen Pixel in der Regel, um sie auf Facebook und Instagram wieder anzusprechen. Aber wie mache ich das denn jetzt, dass ich genau dieses eine Keyword, was ich eingebucht habe, oder diese eine Suchphrase, die vielleicht laktosefreie Schokolade ist, wie kriege ich denn genau die wieder über Facebook dann angesprochen?
Ist eigentlich total einfach. Also es sind eigentlich nur vier Schritte, die so dahinter stehen. Das eine ist halt, du brauchst erstmal deine Search-Ad, ne, das hast du ja gerade gesagt, so mit der laktosefreien Schokolade beispielsweise. Dann hängst du halt URL-Parameter dran, das können UTM-Parameter sein, ne, die hast du dann auch in Analytics vielleicht zur Auswertung drin, müssen es aber nicht, es kann auch irgendeiner sein, der dahinter hängt, also dieses Fragezeichen R gleich was weiß ich was, sowas zum Beispiel. Und darauf kannst du dann eine Custom Audience bauen. Ne. Klar, Voraussetzung ist, dass du einen Facebook-Pixel auf der Seite hast. Und die Custom Audience, und das ist das Spannende, und das haben echt nicht so viele Leute auf dem Schirm, und es ist immer so, wenn ich das dann irgendwo mal durch Zufall jemandem sage, so, naja, du kannst ja einfach eine Custom Audience auf URL-Parametern machen, ist das immer so ein, ah ja, es stimmt. Das macht ja total Sinn, weil der URL-Parameter ist ja in der URL drin. Und eine Custom Audience kannst du halt eine URL enthält das und das reinschreiben. Super simpel. Und da schreibst dann einfach nur halt rein, R ist gleich, was weiß ich, laktosefrei oder sowas. Wenn du jetzt, wenn du es so halt irgendwie da rein kopiert hast. So, und dann hast du deine Custom Audience. Und dann machst du einfach eine Retargeting-Ad. Oder so noch eine Lookalike-Audience drauf, wenn sie dann groß genug wird. Und dann kannst du sogar statistisch ähnliche Leute halt targeten. Also ist eigentlich total einfach.
Das Spannende ist ja, auch da an der Stelle einfach weitergedacht, natürlich wäre das jetzt der konkrete Anwendungsfall, du buchst ein Keyword ein, die URL, die du dahinter setzt, hinterlegst du mit Parametern. Aber ihr da draußen, die uns gerade zuhören, wo überall setzt ihr URLs ein, die ihr parametrisieren könnt? Ja, also beispielsweise im Jobbereich. Ich schalte teure Stellenanzeigen bei Indeed oder StepStone und kann da Parameter dranhängen und könnte diese Bewerber, die auf meine Karriereseite kommen, über das vielleicht teure Stellenangebot oder die teure Stellenanzeige spezifisch wieder ansprechen, weil am Ende könnt ihr entsprechend alle Seitenaufrufe, die mit einem Parameter versehen sind, in die Custom Audience schreiben. Und das heißt auch, jede Traffic-Quelle, die quasi vorgelagert dazu führt, dass sie Traffic auf eure Webseite bringt, dann entsprechend spezifisch wieder retargeten, wenn ihr diese Parameter mitgibt. Das ist natürlich immer ein bisschen Fleißarbeit, Dennis, ne?
Ja.
Aber kann man sicherlich auch schön automatisieren.
Kann man auch automatisieren, genau. Also es kommt halt immer darauf an, wofür jetzt, aber man, ja, kannst automatisieren. Es gibt auch Workarounds, das über eine Sheets-Tabelle halt hochzuladen. Zum Beispiel bei Job-Postings, wo du jetzt warst, ist ja ganz oft immer ein Feed hinter, den du halt hochlädst. Dann kannst du es über eine Google-Sheets-Tabelle halt irgendwie anreichern mit so einem Apprehend als Formel halt dahinter. Und dann nimmst du die, die CSV, die da rauskommt, lässt du dann halt importieren beim Job-Ding. Aber ist nicht so kompliziert eigentlich.
Das heißt aber auch, wenn ich jetzt mir nochmal diese ganzen Keywords überlege und sie mappe nach der jeweiligen Station in der Kaufentscheidung oder auch nach spezifischen Messages, kann ich ja auch das Retargeting über Facebook dann entsprechend anders adressieren, weil ich, wenn ich weiß, okay, die kommen über das Keyword laktosefreie Schokolade vegan, kann man ja, ne, so, diese drei Dinge, dann wissen wir ja schon über den Pull-Kanal, welche Intention und welche Value Proposition möglicherweise, welches Alleinstellungsmerkmal von hoher Bedeutung ist, und das könnte man ja in der Wiederansprache stark forcieren.
Ja, genau. Also das ist auch die Grundidee, ne, dass du klar, also jetzt nur die Ads halt auf diese Custom Audience schalten und dann Retargeting sehr spezifisch zu machen, es ist halt das eine, dann hast du es irgendwie datentechnisch schön gelöst und kannst das schön nachverfolgen, aber du hast die Kunden ja halt gar nicht irgendwie individuell angesprochen. Und das ist halt der größte Vorteil daraus. Also du kannst das komplett weiterspinnen, ne? Das ist ja genau, was ich meinte mit dem Momentum beim Flywheel halt. Wenn du jetzt eine Retargeting-Ad auf die Schokolade haust und dem halt das nächste quasi so mitgibst, was er irgendwie als Inhalt hätte, also irgendwie ein Upper Funnel Content mitunter auch nochmal zu warum vegane Schokolade sogar immer laktosefrei ist. Und deswegen für Laktoseintolerante ist halt viel einfacher, ist halt vegan Schokolade zu haben. Oder du könntest sogar noch mal viel weiter spinnen. Es ist ja tatsächlich ein Fakt, also zumindest in Berlin, es ist einfacher halt einfach vegan zu essen und zu bestellen, als sich bei jedem Restaurant durchzufragen, ist das laktoseintolerant? Die wissen das nicht. Aber vegan wissen sie. Und so ist es halt da auch. Das kannst du halt den Leuten einfach zeigen. Und dann hast du wieder die nächste Suche. Weil dann fragen sich ja vielleicht, oh ja, vegan Schokolade ist immer laktosefrei, das heißt, vegan Essen ist immer laktosefrei, okay, und vielleicht verkaufe ich gar keine Schokolade, habe aber diesen Content halt benutzt, sondern ich verkaufe vielleicht halt vegane, Pralinen, wo nur Schokolade drin ist. Und da kann ich sie halt darauf bringen und dann denken sie, Pralinen, vegan, das ist natürlich geil. So, ne? Und dann, Pralinen habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, weil ich habe immer Bauchschmerzen, ja, oder, und dann bestellen sie
halt
Pralinen.
Ja, oder du machst halt irgendwie Rezepte oder einen Test oder einen Vergleich oder baust halt irgendwie Testimonial-Content um das Produkt rum, was du dann irgendwie in einem Mid-Funnel dann vielleicht wieder oder weiter in einem Upper-Funnel irgendwie fährst. Das ist natürlich super spannend, aber wichtige Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man sich über die Search Intents Gedanken macht und die auch ein bisschen strukturiert. Du hast da ein Best Practice gegeben, wonach du immer den Breakdown machst, nach informativen Search Queries, nach Navigations Search Queries, kommerziellen Search Queries und dann nach transaktionalen Search Queries. Und das wäre dann auch deine Empfehlung sicherlich, dich einmal durch die Keywords durchzuarbeiten und zu sagen, in welcher Stufe macht dieses Keyword Sinn und wie sollte dann das Retargeting im Idealfall aufbauen und was wäre ein Content-Piece oder eine Ad, ein Format, was in der Stufe dann auch in der Wiederansprache Sinn macht. Ne?
Ja, ich hab noch zwei weitere halt dabei gehabt, und zwar Preis und Attribute. Ja. Ne? Und das macht halt auch Sinn. Also die vier, die du genannt hast, sind so die quasi die ganz groben, die halt Sinn machen. Wenn du auf Preis und Attribut gehst, das ist ja mitunter auch spannend, kannst du mit eine preissensible Zielgruppe auch nochmal rausfiltern. Wenn du zum Beispiel so Suchen hast, was ja oft passiert, irgendwie, wenn jemand sucht nach Cheap oder halt nach günstig oder sowas. Mhm. Das sagt halt relativ viel aus. Und das ist auch eine typische Suche, so irgendwie, oder beste Fernseher 2020 Vergleich, so, ne? Und dann kommt meistens noch dazu, wenn die ersten Vergleiche gesehen haben und sehen, oh, scheiße, so ein Fernseher kostet 2.000 €, der halt richtig gut ist, dann fangen sie an mit beste Fernseher 2020 unter 1.000 oder so. Mhm. Und das gibt dir halt enorm viel nochmal mit, Preis zu nehmen oder Attribute, wenn du Fahrräder verkaufst mit Rot, Gelb, Gangschaltungsarten und allem Möglichen. Mhm. Also das ist auch nochmal ein bisschen branchenspezifisch.
Aber machen das Retargeting halt dann super, super effizient, ne?
Super, ja, vor allen Dingen total granular. Und wenn du jetzt noch dran denkst, dass du ja auch bei Facebook halt Produktfeeds hochladen kannst und auch einzelne Produktgruppen quasi rausfiltern kannst und so, und dann halt retargetest auf was ganz Granulares mit denen, nur den Produkten, die diese Attribute erfüllen, es ist egal. Also meine Erfahrung ist, das konvertiert halt wie Sau. Mhm.
Ja, du hast das bei Homelike dann ja sehr stark umgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du das bei deinem jetzigen Arbeitgeber schon umsetzt, weil da ist dann die Bandbreite, die du aktuell abdecken musst, ein bisschen breiter, weil da bist du, glaube ich, nicht nur auf Paid, sondern generell das ganze Thema Wachstum und Growth, und das hat ja sehr viele Komponenten.
Ich mache das tatsächlich auch verschiedene Sachen gerade. Also ich bin jetzt hier als Chief Growth Officer so. Aber mein Aufgabengebiet aktuell so ist erstmal Skalierbarkeit herstellen. Mhm. Und ich habe relativ viele COO und CMO-Themen gerade. Okay. Also ich mache halt mehr, mehr als vorher.
Um da aber nochmal reinzusteigen, weil ne, jetzt diskutieren wir, jemand, der zuhört, denkt sich so, verdammt, fuck, das ist smart irgendwie, ich setze das noch gar nicht ein, ich muss mich irgendwie... ich muss mir das vornehmen, und wir wissen ja, alles, was wir innerhalb von 72 Stunden gehört haben und nicht angewendet haben, verschwindet wieder im Nirvana. Mhm. Deswegen lass uns mal Action Points definieren, wie man, Action Points ist auch so ein neumodischer Buzzword-Kram, ne? Handlungsempfehlungen geben, die du auch auf dem Ad-Screen gegeben hast, nämlich Basis deiner Arbeit und Bauen des Prozesses bei The Homelike, wie man denn dann dieses schöne Beispiel, was du eben mit Löffel fertig gemeint hast, ich meine, das ist kein Begriff, den irgendjemand in irgendeiner Weise sucht, den irgendeiner bucht, das ist ja auch wichtig, ne? Also das ist ein Keyword. Ich sehe die Facebook-Ad oder ich sehe vielleicht über eine Out-of-Home-Werbung oder sonst irgendwas den Begriff Löffel fertig, fange an, das irgendwo in die Suche einzugeben und sehe, okay, da ist die Google-Anzeige, der Otto-Normalnutzer weiß noch nicht mal, dass es eine Anzeige ist, klickt drauf und kommt halt dahin, wo er hin möchte. Wie schaffe ich es denn, überhaupt in diesen Stand zu kommen oder in den Prozess zu bauen, Suchintentionen so zu beeinflussen, dass es irgendwie einen sauberen Standard dann hat am Ende?
Ja, also erstmal anfangs musst du auf Reichweite gehen, und dir muss halt bewusst sein, dass die Anzeige selber halt nicht konvertieren wird. Also du wirst keine Conversions dazu sehen. Irgendwann später fängst du an, mal auch Conversions zu sehen, so, wenn Leute sich verirren und dann das ganze Tracking eh verwirrt ist durch die ganzen Kanäle. Das ist übrigens auch ein anderes Problem. Also Attribution ist halt immer noch nervig so als Thema und leider sehr komplex bei sowas. Und du arbeitest ja aktiv jetzt hier daran, weitere Touchpoints zu generieren, wodurch es halt noch komplizierter wird. Und wenn du das halt machst, wirst du, wie gesagt, du musst erwarten, du gibst Geld da aus und du siehst keine Conversion daraus. So, jetzt gibt es halt zwei Ansätze. Das kommt darauf an, wie ich es halt intern argumentieren muss. Also wenn ich halt intern eine Conversion halt reporten muss und nur Kampagnen halt schalten darf, die halt auch konvertieren, was den meisten mitunter ja so gehen wird, dann ist das halt erstmal relativ schwierig zu verargumentieren, weil es halt ein sehr, sehr nachgelagerter Prozess ist. Ne? Du musst halt Geld in die Hand nehmen, du musst halt abwarten, es dauert dann, bis sich das etabliert. So, was man aber machen kann, ist, man kann halt das Ziel anders definieren. Da muss man halt in der Argumentation dahin, dass das Ziel hier von ich ist, eine Conversion zu generieren, sondern erstmal eine Impression. Und dann später halt das Ziel ist, dass die Positionen dieses Keywords halt gesucht werden und dass es ein Suchvolumen auf dem Keyword gibt. Und das kann man wieder auswerten. Und wenn das Keyword halt löffelfertig zum Beispiel vorher gar nicht gesucht wurde und man es dann anfängt auszuwerten und es halt anfängt, Suchvolumen so zu bekommen, dann ist das ein relativ guter Erfolgsindikator. Jetzt ist natürlich das Ding, es ist ein Indikator, ein Trend. Es ist wieder nicht halt 100% aussagekräftig und leider schwammig, was mitunter manchen Managern nicht gefällt, logischerweise, weil sie halt es nicht messen können, richtig. Und da ist das Ding, ja, das ist auch nur ein gutes Argument. Man kann es gut 100% messen. Na, 100 nicht, 90% messen. Der Aufwand, um das zu tun, ist aber halt immens. Da musst du ein Data Warehouse aufbauen, du musst dir halt mit einem Data Scientist, einem Data Engineer halt überlegen, wie die Data Pipeline aufgebaut ist. Dann die ganzen Parameteranreicher, nicht nur URL-Parameter nutzen, weil die halt auch ja über die Shim-URLs bei Facebook halt gecuttet werden mitunter, In-App-Browser nicht tracken und so weiter, bla 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 bla. Auf jeden Fall kannst du es lösen. Und bei mir hat so ein Argument früher zumindest schon mal auch funktioniert, naja, wir können es jetzt auch halt 100% messbar machen. Und erstmal das ganze Geld ausgeben und dann hinterher probieren wir es aus und dann klappt das gar nicht mit der Kampagne, das Keyword zu pushen. Und dann haben wir halt alles umsonst gemacht. Oder wir probieren es einfach erstmal aus und nehmen halt so Mikroindikatoren quasi, also ähnlich wie Micro-Conversions, die uns so ungefähr ahnen lassen, dass das halt einen Effekt hat, machen damit ein Proof of Concept. Und wenn es dann halt so aussieht, als wenn es funktioniert, dann bauen wir halt hinterher die komplexe Lösung dahinter, um es 100% auswertbar zu machen. So ein ganz gutes Vorgehen eigentlich. Und meine Meinung tatsächlicherweise ist auch nochmal dazu, wenn etwas gar nicht funktioniert, dann dürften sich auch die Gesamtzahlen nicht ändern. Wenn ich aber sowas mache und halt insgesamt so in dem Bereich es hochgeht und halt mehr reinkommt und ich wachse, dann muss das was auch damit zu tun haben. Und solange ich nicht diese Komplexität auf mich nehmen will mit dem Data Warehouse und 100% Auswertung und nicht nur über Facebook Attribution oder Google Analytics Zeugs reingehen möchte, dann muss ich halt leider mit diesen erstmal Indikatoren leben und die nehmen.
Okay. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Infos, Dennis, an dieser Stelle schon mal. Du hast auf dem Ads Camp noch ein paar Hacks und ein paar Do's und Don'ts verraten. Hast du denn irgendeinen Hack, den du jetzt spontan mit uns teilen möchtest? Oder sollen die Leute zum nächsten Ads Camp kommen und du bist wieder am Start?
Na, eigentlich, dann würde ich ja eigentlich sagen, nee, ich teile jetzt gar nichts. Kommt, ich gebe euch nächstes Mal richtig geile Sachen mit, wenn ihr meinen Vortrag seht. Aber ich teile trotzdem eine Sache, weil ich es wirklich super gerne halt überall einbringe. Es ist für mich so mindblowing. Lookalike-Stacking und Interest-Overlays. Genau, hört euch das einfach im nächsten Vortrag von mir an. Super gut, kann man super gut drauf skalieren.
Okay, an dieser Stelle, wenn man zu dem Thema Lookalike Stacking und Overlapping mit dir sprechen möchte, wie erreicht man dich denn?
Tatsächlicherweise schreibt mir einfach bei Facebook oder sucht mich bei LinkedIn raus und schreibt mir da. Das sind so die beiden Kanäle, bei denen ich am aktivsten bin eigentlich. Zumindest halt beim Beantworten. Ich poste halt nicht oft, weil ich da richtig schlecht drin bin. Ist auch doof, jemand zu sagen, der sich eigentlich im Bereich Social halt aufhält, so. Aber ich bin wirklich schlecht drin im Posten, aber ich bin so sehr aktiv im Reden mit Leuten.
Pass auf, aber dann lass uns doch mal was ausprobieren. Wir beide machen, nachdem diese Folge dann online gekommen ist, sammeln wir die Fragen und das Feedback und auch vielleicht die Anregung, diesen Hack oder diese Hacks zu teilen. Da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen Neugierigen, der das wissen möchte. Und dann machen wir beide mal was ich tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal gemacht habe, was du wahrscheinlich noch nie gemacht hast. Wir gehen mal bei Instagram zusammen live. So eine halbe Stunde.
Nice, das machen wir.
Dann machen wir ein Ask Me Anything zum Thema Facebook Ads versus Google Ads und wir probieren uns mal in dem Live-Thema aus.
Spannend.
Ja?
Doppelt spannend. Also ich muss sagen, meine Freundin wird jetzt lachen. Die ist ja hier, also Leitung Social Media bei Peter. Und die macht sowas den ganzen Tag, aber ich bin da überhaupt nicht drin.
Okay, also alle, die zuhören, diese Folge geht in der Regel an einem Montag live. Am Freitag darauf werden Dennis und ich auf dem Social Marketing Nerds Instagram-Account live gehen. Und den findet ihr auf jeden Fall, diesen Account, wenn ihr danach sucht. Und werden euch alle Fragen rund um dieses Thema beantworten, die ihr euch jetzt gestellt habt. Und vielleicht fällt da noch der ein oder andere Hack für euch ab. An dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank, Dennis. Es wird dringend Zeit, dass wir uns mal wieder in Real Life sehen und ich nach Berlin komme oder du nach Köln kommst. Es war mir
Ja,
eine große Freude, mit dir
gerne.
zu sprechen.
Ja, ich fand es auch super. Danke, dass ich mal wieder da sein durfte und ich finde es immer schön, sowas mit dir zu machen.
Ja, also das machen wir häufiger. Wie gesagt, das nächste Projekt ist dann erstmal kurzfristig Instagram Live.
Kriegen wir hin.
Alles klar.
Cool.
Viele Grüße nach Berlin. Danke fürs Supporten. Vielen Dank fürs Einschalten bei dieser Folge Facebook Ads versus Google Ads. Wenn euch die Folge gefallen hat, alle relevanten Plattformen leben von Bewertungen, von echten Bewertungen. Wir freuen uns über jede einzelne und auch gerne über Feedback und Anregungen zu Themen oder Dingen, die ihr schon immer mal wissen wolltet. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Viele Grüße von den Nerds aus Köln. Bis bald.
Ciao.